Es ist relativ einfach, wenn man den Menschen kennt. Wir alle reagieren, egal um was es geht, ob um geistliche Dinge oder um menschliche Dinge, wir reagieren in der Regel nach unserem Gefühl, nach unseren Erfahrungen, nach unserem Charakter, nach unserer Prägung, nach unserer sozialen Stellung, nach unserer Vergangenheit. Das heißt, wir sind schon das Produkt unserer Vergangenheit, unserer letztendlich psychischen, menschlicher, geistiger Situation. Und das ist ja auch der Grund, warum es so viele Gruppen gibt in der Christenheit. Gell? Du kannst ja manchmal verzweifeln, an jeder Ecke gibt es eine andere Gruppe und jeder denkt etwas anderes. Und dann gehst du als einfältiger Gläubiger in Epheser 4, Vers 13 hinein und da steht da ganz einfach, dass Gott will, dass wir zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes kommen, und zwar alle. Also da hast du zwei riesige Pole, wie der Nordpol und der Südpol, gegeneinander. Da hast einmal das, was Gott will, Einheit des Glaubens, Vollerkenntnis des Sohnes Gottes, und da hast die Praxis. Und bei der Errettung ist ja etwas, das uns von allen anderen Menschen unterscheidet, die nicht gerettet sind. Die Bibel sagt ja, dass unser geistlicher Tod im Geist des Menschen sitzt. Geist ist nicht der Verstand, das ist die tiefste Zone. Und der sitzt da drin, dieser geistliche Tod. Und ich lese uns Römer 8, Vers 9. Da sagt die Bibel etwas Wunderbares. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, der bei jedem in unserer Mitte, der gläubig ist, geschehen ist. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Also ich will sagen ganz klar, bei der Wiedergeburt passiert Folgendes. Der Herr Jesus kommt in mich hinein durch den Heiligen Geist. Und derselbe Sekunde ist dieser tote Geist wieder lebendig. Und das ist der Unterschied zu jedem Menschen. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr mein Gefühl, meine Erfahrungen, meinem Charakter, meiner Prägung, meinem sozialen Hintergrund, meinem intellektuellen Hintergrund unterworfen, sondern jetzt ist plötzlich in mir etwas, das von Gott ist und das mich völlig anders prägen kann. Kolosser 1, 13 erklärt es nochmals, was da eigentlich passiert. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das heißt, die Bibel sagt jetzt etwas. Sie sagt, mit dieser Errettung verliert der Teufel die Macht über mich. Ich bin nicht mehr in seinem Umfeld, sondern ich bin jetzt praktisch im Herrschaftsbereich des Sohnes Gottes, unseres Herrn Jesus Christus. Und die Bibel sagt, das passiert in der Sekunde der Wiedergeburt. Sie sagt da in 1. Korinther 12, 13, ihr kennt die Stelle ja alle, ich habe sie schon oft gelesen, aber es ist einfach wichtig, nochmals das vorher zu erklären. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Bei der Wiedergeburt werde ich durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft. Und dann sagt die Bibel etwas Ungeheures, das fast schon der Rahmen der intellektuellen Fassbarkeit, oder das springt bei weitem. Epheser 2, Vers 6 sagt die Bibel, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Da steht im Griechischen ins Überhimmlische in Christus. Das heißt, ein Teil von mir ist mit dem Himmel direkt verbunden. Die Bibel geht sogar so weit, dass es sagt, Hebräer 10, 19, es gibt einen neuen Weg durch die Himmel hindurch. Und ich kann im Glauben direkt in den Himmel hineingehen. Wisst ihr, mit einem einzigen Glaubenshab kann ich alle Dimensionen durchlaufen, in Sekundenbruchteile und stehe im Himmel vom Angesicht Gottes. Und das Angesicht Gottes ist der Jesus. Und die Bibel sagt, das ist genau das, was in der irdischen Sphäre durch die Bundeslade, durch den Sühnedeckel symbolisiert wird. Ich stehe vorm Angesicht Jesu. Und die Bibel sagt in 2. Korinther 4, 13, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, bei dieser Wiedergeburt ist etwas passiert. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Ich habe den Heiligen Geist bekommen, der Geist der Sohnschaft, der Geist der Gotteskindschaft. Jetzt bin ich ein Gotteskind. Die Bibel nennt es auch Arabon. Das ist das Pfand. Die erste Rate, die letzte ist, wenn ich dann im Himmel bin. Und jetzt bin ich ein Gotteskind. Ich habe die Fähigkeit, das alles zu glauben, was die Schrift sagt. Und Hebräer 11,1 sagt, Glaube ist eine Realisierung praktisch von dem, was man hier im Glaube sieht. Und jetzt ist so, ich sag's mal, ungeschützt. Wenn man das alles liest, dann muss ja alles einfach sein. Ist aber nicht. Sondern das Problem ist ja ganz anders. Jetzt kommt wieder das, unser Gefühl, unsere Erfahrung, unser Charakter, unsere Prägung, unsere soziale Stellung, unsere intellektuelle Fähigkeit oder Fassbarkeit. Und ich denke auch für Gläubige, die gerettet sind, die wiedergeboren sind, gibt es eine Sache, die von letzter Bedeutung ist. Ich habe mal nur die wichtigsten Dinge oder die entscheidenden Dinge rausgeschrieben und habe es mit Bleistift versucht, auf ein DIN A4-Blatt, Vorderseite, Rückseite, nur die Bibelstelle aufzulisten. Es hat nicht gereicht, der Platz. Ich musste noch dazwischen die Zeile schreiben und tricksen. Also ich sage mal so, 2, 3 DIN A4-Seiten vollgeschrieben, nur die Bibelstelle. Und zwar, die Bibel sagt jetzt etwas. Sie sagt nicht, geh nach deinem Gefühl. Sie sagt nicht, geh nach deiner Erfahrung, geh nach deinem Charakter, nach deiner Prägung, nach deiner sozialen Stellung, obwohl das alles eine Rolle spielt. Sondern sie sagt was ganz Einfaches. Sie sagt von der Heiligen Schrift, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, 17. Das heißt, die Bibel ist die Wahrheit. Psalm 119, 160. Die absolute Wahrheit habe ich nur im Wort Gottes. Und das prägt alles. Und jetzt kommt etwas, und das soll auch heute Morgen unsere Blickrichtung sein. Wenn ihr hingeht und zum Beispiel das, was ich auf diese 2 DIN A4-Seite nicht draufgekriegt habe, richtig, ich hätte es auf eine dritte Seite schreiben müssen, wenn ich es sauber gemacht hätte. Das ist ganz einfach, wo in der Bibel überall steht, wisst ihr nicht. Wisst ihr? Wir wissen, wisst ihr nicht? Jetzt geht die Bibel davon aus, dass der Großteil aller geistlichen Wahrheiten in der Regel von mir als Mensch nicht gefühlsmäßig erfasst werden kann. Ich kann es auch nicht mit meiner Erfahrung lokalisieren, obwohl Erfahrung eine Rolle spielt. Ich kann es auch nicht mit meinem Charakter letztendlich bearbeiten. Das heißt, dass ich meine Fähigkeiten, die ich von Gott bekommen habe, meine Idiokarismen oder meine soziale Stellung, dass das alles mir hilft, das zu durchschauen. Die Bibel sagt ganz klar, es nützt alles nichts, sondern es geht um letztendlich die Wahrheit, und die Wahrheit ist die Heilige Schrift, und sie sagt klipp und klar, da kommt ein Punkt, wo ich nur über ganz eiskaltes, nacktes Wissen überhaupt die Dinge erkennen kann. Wisst ihr, die Bibel sagt, du hast den Geist des Glaubens, jetzt gib mir die Heilige Schrift als ungeheure Sammlung der göttlichen Wahrheit, übernatürliches Wissen. Jetzt lese ich das. Wenn es gut läuft, macht's der Heilige Geist lebendig. Und jetzt kann ich im Glauben zustimmen und dann habe ich die Wahrheit. Und dann habe ich den richtigen Weg und dann habe ich das Richtige. Aber ich sage es immer vorsichtig. Es ist etwas, wo Paulus sagt, wir wissen. Das ist für alle Gläubige gleich. Alle Gläubige wissen das, was hier geschrieben steht. Und nach dem geht es. Und wenn sich alle an das halten würden, würden sich alle Denominationen auflösen. Da wird die Gläubige eine Einheit bilden. Natürlich gäbe es wieder Gemeinden, die eher die Sensible haben, eher die Gemeinde mit Unempfindlichen und so. Das gäbe es immer. Aber die Grundsätze, Einheit des Glaubens, voller Erkenntnis des Sohnes Gottes, wäre kein Problem. Zurzeit geht ja eine Welle über diesen Erdball, Klimaschutz. Du hast ja den Eindruck, es gibt überhaupt kein Problem auf dieser Welt wie Klimaschutz. Dabei muss ich sagen, jetzt kommen wir Gläubige und sagen, wir wissen, ja was wissen wir denn vom Klimaschutz? Wir wissen, dass Gott als Gericht der Endzeit 1/3 aller Umwelt praktisch im Gericht dahin gibt. Wir wissen, dass diese Erde so schlimm ist, dass Gott sie vollständig vernichten wird. Wir wissen, dass diese Erde in Feuer aufgelöst wird. Und wir wissen, dass das nicht unser Problem ist. Das wissen wir, das fühlst du nicht. Das weißt du. Du fühlst dich vielleicht, dass es wärmer ist, aber es wird auch kälter. Ich habe jetzt festgestellt, trotz Klimaerwärmung, dass es teilweise kälter wird. Wisst ihr, du fühlst es, aber die Wahrheit ist was ganz anderes. Das ist zwar ein Problem, aber das ist kein Problem des Umweltschutzes und das ist kein Problem des Klimawandels. Wenn du biblisch bist und bist ein Mensch mit einem gesunden Menschenverstand, das hat noch vorher in den Generationen, hat es noch funktioniert in der Endzeit nicht mehr, dann wirst du etwas feststellen, dass die Bibel ganz klare Aussage über Umweltschutz macht, ganz klare Aussage über die Erde, ganz klare Aussage über alle diese Dinge. Sie sagt ganz klar, es hat nur mit Gott zu tun. Weil der Mensch Gott aus dem Ruder läuft und ihn lästert auf alle Ebenen, gibt Gott Gerichte. Und das, was wir erleben, auch mit dieser Welt, das sind Gerichte, das sind Vorläufer der endgültigen Vernichtung dieser Erde. Und das Hauptproblem des Menschen ist nicht das, sondern das Hauptproblem des Menschen ist, was ist danach? Weil die Bibel sagt klipp und klar, dass Gott durch die Kriege 50% der Menschheit töten wird. Genauso sagt, dass 2/3 von Israel umkommt. Ich habe jetzt mit meinem Bruder wieder gerätselt vom Hebräischen her. 2/3 nur Israel, das Land, oder 2/3 aller Israelis auf dem ganzen Erdball? Also der Trend geht eher zum Zweiten. Das heißt, Gott richtet. Und wir haben uns mit Gott auseinanderzusetzen. Und wenn die Menschen Buße tun, dann hört das Klimaproblem auf. Wenn die Menschen Buße tun, dann hören die Probleme auf. Wenn sie nicht Buße tun, dann kriegen sie noch mehr. Wisst ihr, und woher weiß ich das? Aus der Heiligen Schrift. Ich weiß es. Versteht ihr? Der Unterschied ist der. Ein Gläubiger ist ein Wissender. Und ein Ungläubiger, Entschuldigung, wenn ich so hart sage, ist ein Unwissender. Das ist einfach so. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, wisst ihr nicht? Das, was wir jetzt machen, ist nur ein Auszug. Das wäre nicht nur eine Bibelwoche, das wäre Bibelwochen, wenn du das alles untersuchen wolltest. Ich will nur ein paar Eckpfeiler zeigen, dass wir geistliche Gefühl dafür kriegen, dass wir über das geistliche Wissen arbeiten müssen und unsere Lebensentscheidungen, generelle Entscheidungen über das geistliche Wissen auslösen müssen. 1. Korinther 2,9. Da sagt die Bibel, was kein Mensch gesehen, kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Da sagt die Bibel, das Geistliche ist so gewaltig, dass kein Mensch sich das erdenken konnte. Und dann sagt er, uns aber hat es Gott geoffenbart. Das heißt, es ist übernatürlich. Durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wir haben es ja studiert, was Offenbarung heißt. Er sagt, niemand kennt die Gedanken Gottes als der Geist Gottes selber. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Bei der Wiedergeburt, ich habe es vorher erklärt, da kam der Geist der Sohnschaft in mich hinein, sondern der Geist, der aus Gott ist, das ist der Geist der Sohnschaft, sodass wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Das heißt, wir wissen es. Ich fühle es nicht. Soll ich ganz ehrlich sein? Wenn ich nach meinem Gefühl gehen würde, wäre ich schon lange nicht mehr hier. Da wäre ich schon 2 Millionen Mal davon gelaufen. Ich übertreibe es jetzt bewusst. Aber ich weiß. Darum weiß ich auch alles, was sich in meinem Leben abspielt, was sich bei uns geistlich abspielt, was sich in Gemeinde abspielt, ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das ist ein geistlicher Krieg. Und wenn du das begreifst, dann läufst du nicht davon. Weil dir klar ist, da hast du eine andere Ebene. Aber das weißt du nur, du fühlst es nicht. Manchmal geht es da auf den Nerv, ganz ehrlich. Und die Bibel geht hier davon aus, auch das, was Gott mir alles gegeben hat, diese wunderbare Erlösungstatsache, ich weiß die. Und je weniger ein Gläubiger das weiß, ganz viele Gläubige wissen das nämlich gar nicht, je weniger wirkt die Erlösung, weil du nämlich nicht dem Glauben zustimmen kannst und es nicht auslösen kannst. Das ist ein Problem. Und dann geht Paulus in Vers 13 und weiter davor aus, dass das nicht mit menschlicher Weisheit zu tun hat. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das ist eine Weisheit, die kommt vom Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Das spielt keinerlei Rolle, was ich oder du für ein IQ haben. Das spielt keine Rolle. Intelligenz ist ja egal. Er sagt, es muss geistlich erklärt werden. Und dann sagt er was Furchtbares, Vers 14. Der natürliche Mensch, da steht im Griechischen der seelische Mensch, das wird meistens identisch praktisch benutzt, nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht erkennen. Er kann es nicht wissen, er kann es gar nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch, der Wiedergeborene dagegen, beurteilt alles. Er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Und dann erklärt sie, dass wir das sind, Jesu Christi haben. Und damit sagt die Bibel, du hast als Gläubiger eine Ebene, die der Ungläubige nicht hat. Und dort wirkt der Heilige Geist und dort kriegst du Erkenntnisse, Offenbarungen von Gott durch das Wort Gottes. Du kriegst ein geistliches, übernatürliches Wissen, das dich jedem anderen, der kann noch so intelligent sein, unendlich überlegen macht, weil du das Göttliche hörst und der andere nicht. Wir laufen immer rum und denken, wer sind wir? Das ist falsch. Und jetzt kommen halt diese Dinge, dass ganz viele falsche Lehren kommen daher vom Wort Gottes her. Wisst ihr, wenn du eine Bibel hast, die zum Beispiel nicht sauber ist, und so, es gibt Bibel, ich möchte mal zwei Ebenen. Ich habe es auch da in Bad Teinach bei der Konferenz aufgezeigt. Es gibt bei der Bibel zwei Ebenen, die gefährlich sind. Es gibt einmal die Ebene, wo Bibelstellen weggelassen werden. Zum Beispiel ein Problem. Wenn es um die Erwachsenentaufe geht, nur ein Problem. In Apostelgeschichte 8,37 steht, die wird bei mancher Bibel ganz weggelassen. Wenn es noch in Fußnote steht, das ist dann wenigstens noch hilfreich, aber bei manchen wird es ganz weggelassen. Dort steht zum Beispiel auf die Frage, was hindert mich getauft zu werden? Und da sagt Philippus ganz klar, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Wisst ihr, was das heißt? Das ist der Tod für evangelische und katholische Kirche. Wisst ihr, warum? Das ist das Verbot der Kindertaufe. Wenn du heute Kinder nicht mehr taufst, per System, dann würde diese Großkirche innerhalb kurzer Zeit auf kleine Religionsgemeinschaften zusammenschrumpfen. Vielleicht würde sie sich über ihre diakonische Arbeit noch ein bisschen am Leben halten oder noch größer bleiben. Aber wisst ihr, die Bibel verbietet Kindertaufe. Ist euch das klar? Sie verbietet es. Sie sagt, du darfst nur getauft werden, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Jetzt hast du aber Bibel, wo man die Stelle weglässt. Da kannst du natürlich lehren, und es ist auch klar, dass das zum Beispiel in den Übersetzungen, die die Großkirche rausgeben, in der Regel fehlt, da ist dann nur ein Sternchen drin, dann hast du ein Problem. Also ihr merkt, es spielt schon eine Rolle, dass du eine vernünftige Bibel hast. Das Zweite, was ist Übersetzung. Alle ökumenisch-katholischen, aber auch namhafte Übersetzungen aus der Vergangenheit haben in 1. Korinther 12, 13 übersetzt. Ich habe es vorher gelesen. Könnt ihr euch erinnern, was ich gelesen habe? Also sind wir alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, der Heilige Geist tauft mich in den Leib Christi hinein. Das hat mit Wasser oder Kinder oder sonstige Taufe nichts Geringste zu tun. Das ist Wiedergeburt, das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist. Eindeutig vom Griechischen her. Da steht Baptistein. Das ist Grundform von Taufen. Da haben die folgende, wenn ihr wissen wollt, ob die Bibel ökumenisch ist oder ob sie manipuliert ist, also ganz böse, auch euch in die Irre führt, schlagt 1. Korinther 12, 13 auf. Wenn du in die Buchhandlung gehst, neue Übersetzung, 1. Korinther 12, 13. Wenn dort steht, und das steht in denen alle drin, also sind wir durch die Wirkung des Heiligen Geistes in der Taufe, in den Leib Christi hineingefügt. Also ich sage, du wirst gerettet, du Gotteskind, durch Taufe. Entschuldigung. Also wenn du jetzt eine Bibel hast, die nicht sauber ist, na, weißt du das Falsche. Na, verlässt du dich drauf, dass du durch Kindertaufe gerettet wirst und wirst in die Hölle fahren, wenn du dich nämlich nicht zum Herrn Jesus wendest und durch sein Blut gewaschen, gerettet und wiedergeboren wirst. Wisst ihr, das sind so Dinge. Ein namhafter Mann, ist eine Übersetzung der Brüderbewegung, der hat in der Urübersetzung, später in der Revision wurde es berichtigt, hat in der Urübersetzung, weil er nicht an Heiligung geglaubt hat, hat er von 10-mal Heiligung hat das 8-mal in Heiligkeit geändert. Er hat nicht geglaubt, dass es Heiligung gibt. Ja, Entschuldigung, die Bibel sagt, dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4, 1 und Folgeverse. Also ich tue den Wille Gottes nicht, wenn mir jemand einen falschen Text liefert. Wisst ihr, von daher ist schon wichtig, dass man eine vernünftige Bibel hat. Aber in dieser Bibel sind dann, wenn die einigermaßen vernünftig ist, sind vernünftige, klare Aussagen, wo ich die Erlösung erkennen kann. Zum Beispiel für mich eine Zentralstelle, die eine riesige Rolle spielt, das ist Römer 6, 3. Oder wisst ihr nicht? Jetzt kommt der Paulus. Und ich mache euch einen Vorschlag. Da draußen liegt spottbillig Neue Testamente, teilweise kostenlos, teilweise, nehmt einfach gerade das Kleinste, aber da gibt es auch so mittelgroße, die kostet 50 Cent, ist gigantisch, wunderbar auch gedruckt. Geht einfach hin und nehmt einmal so eine Bibel und legt sie hin, ein Neues Testament, und geht überall hin, wo Paulus oder der Herr Jesus oder die Apostel, irgendjemand sagt, wir wissen, wisst ihr nicht. Unterstreicht es einfach. Ihr werdet sehen, es ist eine Revolution. Wo Gott einfach sagt, wisst ihr nicht. Hier sagt er zum Beispiel, weißt du denn nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, das ist keine Wassertaufe, das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, in Christus hineingetauft, 1. Korinther 12, 13, in seinen Tod getauft sind. Das heißt, ich bin mit Christus gestorben. Und jetzt sagt er, Römer 6, wir wissen ja dieses, das fühlst du nicht. Das ist auch keine Erfahrung, das ist Wissen. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Da steht doloio, das heißt als Sklaven dienen. Jetzt sagt er was ganz Einfaches. Also nochmals, er teilt uns mit über das Wissen Gottes. Er sagt, weißt du denn nicht, dass du mit Christus gestorben bist? Und dann sagt er klipp und klar, teilt er mir mit, wir wissen, dass wir mit Christus mitgekreuzigt worden sind. Und damit wird unser Leib der Sünde, also wo die Sünde ausgelöst wird, außer Wirksamkeit gesetzt. Das heißt, er wirkt nicht. 11, also auch hier, haltet euch dafür. Und das ist so einfach. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Jetzt sagt die Bibel was ganz einfach. Sie sagt etwas. Es gibt eine geistliche Tatsache, die du nicht fühlst, die du nicht wissen konntest, von der du keine Ahnung hattest, die dir die Bibel mitteilt. Du bist mit Christus bei der Wiedergeburt gestorben. Das hast du nicht gefühlt. Wo ich mich bekehrt habe, habe ich nicht gefühlt, dass ich in derselben Sekunde mit Christus sterbe. Ich habe auch nicht erkannt und nicht gefühlt, dass ich derselbe Sekunde mit Christus auferstehe. Ich habe auch nicht gefühlt, dass ich aus dem Reich des Teufels herausgenommen ins Reich Gottes hineingetauft werde. Ich habe nicht gespürt, letztendlich, dass ich jetzt in die himmlischen Örter versetzt bin. Das habe ich alles nicht gespürt. Ich habe nur Wiedergeburt erlebt. Aber die Bibel teilt mir jetzt mit und jetzt sagt sie, weißt du es denn nicht? Und wenn Paulus sagt, wisst ihr nicht, dann zeigt er etwas an, dass dessen Wunderpunkt ist bei den Gläubigen, wo sie einen Mangel haben. Also wisst ihr nicht, heißt immer, da ist ein Mangel. Also da ist der Gläubige tendenziell anfällig, dass er das Falsche tut. Ich habe es schon heute Morgen gesagt, mir hat es jetzt erschüttert, ich habe mit der Schwester gesprochen. Ich habe den Leuten angefangen zu erklären, wenn dich die Sünde oder die Lust packt, sobald du im Glaube hingehst und im Glaube annimmst, dass du mit Christus gestorben bist, dass du tot bist und dich dafür hältst, dann hört die Lust auf. Fakt. Könnt ihr ausprobieren. Wisst ihr, weil mein Verstand sagt mir ja, und Gott benutzt auch unseren gesunden Menschenverstand, wenn ich mit Christus gestorben bin für die Sünde, ein Toter hat keine Lust, ein Toter hat kein Neid, ein Toter hat keine Eifersucht, ein Toter hat keine Wut, ein Toter ist tot. Also mein alter Adam ist tot, sobald ich ihn dafür halte. Weil die ganze Erlösung immer nur über Glaube wirkt. Das ist das Gigantische. Sobald ich im Glaube zustimme, kommt die ganze Wirksamkeit der vollkommenen Erlösung. Jetzt muss ich das nur im Glaube annehmen. Und die Schwester hat dann gesagt, ich habe das benutzt. Die hat das gemacht für die Sünde. Und die hat dann festgestellt, so wie wir alle, die das tun, dass es tatsächlich wirkt. Und dann sagt sie was ganz Erschütterndes. Sie sagt, zurzeit macht mich der Teufel kaputt mit Sorgen. Er hält mir dauernd Zeugs vor, wo ich falsch gemacht habe. Und dann plötzlich kam Licht, Erleuchtung durch den Heiligen Geist, sagt sie, ich habe die ganze Zeit versäumt, mich auch für das für gestorben zu halten. Ein Gestorbener in Christus kann keine Sorge haben. Ein Gestorbener in Christus, ein Toter, kann ich dem Teufel zuhören, weil kein Gehör da ist, wo hören kann. Aber das musst du im Glauben annehmen. Und woher weiß ich das? Nur aus der Heiligen Schrift. Wenn ich das nicht wissen würde, wird gar nie was passieren, wenn ich es nicht tun würde. Merkt jetzt, wie wichtig das Wort Gottes ist, wie wichtig es ist, dass ich den Geist des Glaubens habe, wie wichtig es ist, dass ich einfach dem, was hier geschrieben steht, zustimme im Sinn von, dass ich es tue und ausprobiere. Dann wirkt die Erlösung sofort. Aber das würde ich alles nicht können, wenn ich das nicht wissen würde. Und nochmals, nehmt den Lehrer des Neuen Testaments, unterstreicht es oder unterstreicht zu eurer Bibel, macht einen Kreis rum mit Bleistift. Immer wenn steht, wisst ihr nicht, ist eine Gefahr für uns. Dann versucht der Teufel uns zu blöffen. Paulus sagt, Vers 16, selbe Kapitel, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, sei es der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Also er sagt, dem du gehorchst, der beherrscht dich. Es gibt keinen neutralen Bereich. Der Mensch denkt immer, es gibt einen neutralen Bereich, gibt es nicht. Im Reich Gottes gibt es leider nur schwarz-weißes Licht, Finsternis, teuflische Wirksamkeit meine. Das heißt, er teilt mir einfach mit, dass es so ist. Und dann kommen Dinge, die ich vielleicht von meiner Prägung her, sogar liebe. In Römer 7 steht, oder wisst ihr nicht, Brüder, wieder sowas, wisst ihr es denn nicht? Immer wenn er das sagt, wisst ihr nicht, wird es gefährlich. Er sagt, ich rede mit Gesetzeskundigen. Und dann sagt er was? Ungeheuers. Vers 4. Also seid auch ihr, das weiß ich. Gott sagt, es ist so. Ob ich das fühle, ob mir das passt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um einem anderen zu eigen zu sein, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Wisst ihr, das musst du dir einfach vergegenwärtigen. Die Bibel sagt, in der Sekunde der Wiedergeburt hast du nicht nur diesen Geist der Sohnschaft, diesen Geist des Glaubens, diese wunderbaren Dinge, sondern in derselben Sekunde bist du für das mosaische Gesetz gestorben. Gelten die 10 Gebote für uns Gläubige? Nein. Das ist ein ganz einfacher Grund. Weil es mosaisches Gesetz ist. Die 10 Gebote sind das Herzstück des mosaischen Gesetzes. Dann kommen die Gläubigen völlig entsetzt. Dann ist ja alles gesetzlos. Dann kann ich tun, was ich will. Dann sage ich, Leute, ihr müsst die Bibel schon genau lesen. Der Herr Jesus hat das mosaische Gesetz ausgelegt und hat erklärt, was das für uns Gläubige bedeutet. Wir sind tot für das Gesetz. Ich habe das nicht mehr zu halten. Da steht aber was ganz Brutales drin. Der Herr Jesus sagt, im mosaischen Gesetz steht geschrieben, wenn du jemand praktisch hasst und umbringst, dann bist du des Todes schuldig. Und er sagt, du brauchst ihn gar nicht umbringen. Es reicht schon, wenn du ihn hast, dann hast du das, bist du so schuldig, wie wenn du es getan hättest. Und dann sagt er, wenn jemand Ehebruch begeht im mosaischen Gesetz, dann ist er des Todes schuldig, ein Ehebrecher hat ihn umgebracht. Und der Jesus sagt, bereits wenn du sie Gedanken tust, hast du die Sünde begangen. Wisst ihr, der Herr Jesus verschärft sogar das mosaische Gesetz. Ich sage zu den Leuten manchmal, wisst ihr, wenn ihr immer die 10 Gebote verteidigt, so billig kommt ihr nicht davon. Sondern der Herr Jesus, er legt sie aus und sagt, entweder machst du das von ganzem Herzen oder es hat sowieso keinen Wert. Viele Leute halten ja die 10 Gebote schandehalber. Einfach, dass es getan ist. Aber er sagt, du musst es von Herzen tun. Wisst ihr, und das ist wieder etwas, das ich nur weiß. Aber ich weiß, ich bin tot fürs mosaische Gesetz. Wisst ihr, und ich wundere mich ja vollkommen. Ich kriege in den letzten Jahren, an dem Punkt, wie ich das predige, mehr Widerstand wie fast allem. Ich muss immer sagen, ja, hängt dir so an dem Gesetz? Scheinbar. Habe ich jetzt wieder einen Brief gekriegt oder Mail, weiß nicht, ist ja egal, ist ja das Gleiche. Aber der Herr hat doch gesagt, kein Jota soll vorbeigehen. Und ich sage, Entschuldigung, er hat es erfüllt, darum wird kein Jota fallen gelassen, er erfüllt es völlig. Aber jetzt lese ich 1. Timotheus 1, 8 und 9. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Nochmals, einem Gerechten, das ist der Wiedergeborene, ist kein Gesetz, und zwar kein mosaisches Gesetz, auferlegt, sondern, wisst ihr, da sagt man ja, es gilt das Gesetz gar nicht. Natürlich gilt es, aber nicht für uns. Es gilt für Gesetzlose, Widerspenstige, Gottlose, Sünder, Unheilige, Gemeine und so weiter. Da geht er weiter und sagt, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabengendern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und so weiter. Ich habe es in der eigenen Familie durch einen Stief Vetter erlebt, der hat seine Mutter geschlagen und im Alten Testament steht, wer Vater oder Mutter schlägt, den bringt Gott um. Ich weiß nicht, ob er 21 oder 22 werden Gott sterben lassen. Autounfall. Und zwar klar, warum. Er hat die Hand erhoben gegen seine Mutter und zwar brutal. Er musste sterben. Wie das mosaische Gesetz ist das Gerichtsurteil für den Nicht-Wiedergeborenen. Aber in dem Moment, wie ich zum Glauben komme, sagt die Bibel, bist du tot fürs Gesetz, weil der Jesus alle deine Sünde, alle deine Vergehe gegen das mosaische Gesetz ausgelöscht hat. Ist doch wunderbar. Jetzt kannst du ihm dienen im Heiligen Geist. Jetzt brauchst du das alles nicht mehr tun. Du brauchst auch keine Angst haben. Aber wisst ihr, wenn die Bibel das einfach mir mitteilt, jetzt kommt ein Problem. Jetzt muss ich Entscheidung fällen. Glaube ich dem, was die Bibel mir mitteilt? Glaube ich, was geschrieben steht? Wenn Paulus sagt, wisst ihr es denn nicht? Nehme ich das an? Es gibt Leute, die wollen das einfach haben, dass das weiter gilt wegen ihrer Gefühle. Die sind gesetzlich veranlagt. Denen würde was fehlen, wenn das weg wäre. Und muss einer fehlt da halt was. Wisst ihr, entweder gilt, was die Bibel sagt, und dann gilt dann Paulus die Aussage, wisst ihr es denn nicht, und da muss ich aufpassen, oder wo er sagt, wir wissen, dann muss ich einfach nach diesen Dingen vorgehen. Und wenn ich das mache, dann werde ich immer freier. Galater 3,13 sagt zum Beispiel, dass Jesus jeden Fluch des Gesetzes getragen hat. Jeden. Und wenn man das alles nicht mehr erkennt, dann geht man natürlich langsam kaputt, wenn man sich zerreibt, aber es wäre gar nicht nötig, würden wir wissen und es im Glauben anwenden, dann hätten wir unsere Ruhe. Römer 3,19, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was er spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt von Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt voller Erkenntnis der Sünde. Das ist der Grund für das mosaische Gesetz. Darum muss ein Evangelist, wenn er biblisch ist, muss er Gesetz predigen. Er muss die Leute das Gesetz predigen und ihnen sagen, guck, das ist keine Chance. Aber wisst ihr, wenn ich jetzt gläubig bin, dann muss ich einfach sagen, so ist es. Und was jetzt kommt zur Zeit, ich glaube es ja langsam nicht mehr, dass das alles möglich ist. Aber in uns gläubigen Kreisen fangen die durchzudrehen. Das kommt von diesen falschen Lehren des Calvinismus. Calvinismus hat nicht nur die Lehre, dass du letztendlich, kommt alles von Augustinus, dass wenn du gerettet wirst, dass du nichts dafür kannst, du bist seit Grundlegung oder vor Grundlegung der Welt erwählt zur Hölle oder zum Himmel, hat die Bibel nie gelehrt. Sie sagt klipp und klar, du bist in Christus erwählt. In Christus ist jeder Mensch erwählt, jeder kann gerettet werden. Und diese falsche calvinistische Lehre haben zum Beispiel unter anderem in der Endzeitlehre etwas, sie sagen, Israel hat keine Zukunft mehr. Sie sagen klipp und klar, mir hat jemand, der das lehrt, sonst lehrt er nicht kalvinistisch, aber mir klipp und klar, die erklären dir dann, also Israel hat keine Zukunft mehr, es gibt kein tausendjähriges Reich. Jetzt geht die Streiterei los. Ja, Entschuldigung, jetzt komme ich daher kindlich, eifältig und sage, halt, was wissen wir denn? Was weiß ich von Israel? Jesaja 11. Das weiß ich bloß. Ich habe es noch nicht gesehen. Ein Teil habe ich gesehen, aber noch nicht alles. Jesaja 11, Vers 6. Da wird der Wolf beim Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Maschvieh werden beieinander sein. Ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter. Drin wöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie wird nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Die sagen aus, tausendjährige Reich, sei schon jetzt. Also ich sage es euch ganz ehrlich, wenn das tausendjährige Reich ist, was da draus abläuft, dann sage ich danke. Jetzt kommt die nächste Stelle, denn die Erde, das weiß ich jetzt nur von der Bibel, das ist Wissen, denn die Erde wird erfüllt sein, die ganze Erde, von der Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Entschuldigung, ihr kennt die ganze Geschichte, ich bin Geschichtsmensch, ihr könnt die ganze Geschichte durchlesen, durchstudieren. Es gab nie eine Zeit, nie, wo die ganze Erde völlig erfüllt war von der Erkenntnis Gottes. Und es gab nie eine Zeit, wo du einen Bären und einen Löwe zu einer Kuh und zu einem Schäfli hast in der Stall sperren können. Du konntest das natürlich tun, aber nach 5 Minuten hast du das Ergebnis gehabt. Und die Bibel sagt, in der Zeit wird er die zerstreute Judas zusammenbringen. Er sagt dann, wenn das ist im Tausendjährigen Reich, holt er den Rest von Israel, voll nach Israel zurück. Und dann wird sich dieser Überrest, und jetzt kommen wir zu Römer 11, 25 und 26, das weiß ich auch nur von der Bibel. Da sagt die Bibel was ganz, ganz kindlich Einfaches. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Das weiß ich nur aus der Bibel. Ich weiß natürlich aus Sacharja 13, 8, dass 2/3 von Israel sterben wird, aber ich weiß, dass der Überrest von Israel sich an einem Tag auf einmal bekehren wird. Ich weiß aber auch, dass von Israel, das weiß ich nur von der Bibel, 2 Teile gibt. Eigentlich, wir müssen gar nicht 3. 2 Teile. Das eine nennt die Bibel den Anbruch. Das sind die zum Beispiel, die sich an Pfingsten bekehrt haben. Das ist jeder Israeli oder jeder Jude, der sich heute bekehrt. Der wird laut Epheser 2, 11 bis 18 dann nicht als separat Gläubiger gehandelt, sondern er wird in den Leib Christi hineingetauft. Er gehört genauso zum Leib Christi. Er bildet die Gemeinde mit uns Heiden zusammen, mit uns bekehrten Heiden. Das ist der Anbruch. Und dann kommt dazwischen die Masse, die hier auch teilweise im Antichrist verfällt. Und es bleibt dann übrig, der Überrest, die sich an einem Tag bekehren werden. Woher weiß ich das? Aus der Schrift. Also darf ich sagen, wie ich es gern hätte, ich würde die am liebsten wegjagen, alle, die so Unsinn lehren. Steht ihr? Das ist eine Frechheit. Das ist biblisch gesehen eine Frechheit. Nach dem, was hier geschrieben steht, ist eine Frechheit. Das ist keine Erkenntnis, das ist Frechheit. Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, wird ganz Israel gerettet werden. Wenn die Bibel sagt, dann wird ganz Israel und die ganze Welt von der Erkenntnis Gottes bedeckt werden. Dann wird Gott den Rest von Israel zusammenholen. Da kann ich doch nicht sagen, Israel hat keine Zukunft. Hesekiel 36 bis 39 zeigt klipp und klar, dass Gott in, jetzt kann man streiten, wie viele Stufen Israel zurückhält. Zuerst sind es nur Knochen. Das ist das tote Israel. Dann fügt er die zusammen. Das war 1948, Gründung des Staates. Ein kleiner Staat mit ein paar hunderttausend Leuten und 5 Millionen Araber, die sie überfallen. Und die haben keine Chance, die Araber. Keine. Gott hat für Israel gekämpft. Ich habe die ganzen Kriege, ich habe das gelesen teilweise. Ich habe mal Berichte. Ihr müsst jetzt mal gucken, was da passiert ist. Das ist nicht mehr menschlich normal. Die haben mit teilweise alten Schrottgewehren und mit Sensor und allem Möglichen haben die hoch, und die waren hochmodern, die Armee der Jordanier, die sind von den Engländern aufgerüstet worden, Club Pascha, die haben teilweise die zurückgeknallt, die haben keine Chance gehabt. 67er Krieg. Unfassbar. In 6 Tagen haben die alle zurückgejagt. Wenn nicht die UNO eingegriffen hätte, die wären alle durchmarschiert bis Kairo, bis in jede Hauptstadt von den Arabern. Yom Kippur-Krieg 73, bösartig überfallen, dem Tag, wo Ruhetag war. Am Schluss haben sie es zurückgejagt. Wisst ihr, und dann sagt die Bibel, wenn die Knochen da sind, dann kommt Fleisch. Das hast du heute. Israel ist eine der stärksten Nationen, wenn es um Technik geht. Technologie, eine der stärksten Nationen. Silicon Valley, kannst du genauso gut sagen, Beersheba. Und sie ist eine der stärksten Militärnationen der Welt. Man sagt die 4. stärkste. Ich denke sogar noch stärker. Das ist wie in Deutschland, wo vor 100 Panzer bloß 5 fahren können. Oder ich habe jetzt gehört, ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Also wenn nur 1% von dem stimmt, was ihr erzählt, dass wir genau Munition haben für einen Tag, wenn es Krieg gibt. Ja, Entschuldigung. Das ist lächerlich. Israel ist eine der stärksten Militärmächte der Welt. Und dann sagt die Bibel, und wenn die Knochen zusammen sind und das Fleisch kommt, dann kommt nur die Stunde, wo der Geist kommt, dann lebt Israel wieder. Das ist Jesaja 32, wenn der Jesus auf der Ölberg wiederkommt, Israel sich an einem Tag bekehrt und dann richtet er mit Israels 1000-jährige Reich auf. Das ist biblische Lehre. Wisst ihr, aber woher weiß ich das alles, dass das 100% so kommt? aus der Bibel. Und da gibt es keine Möglichkeit, das rumzutricksen oder zu sagen, ja, meine Erkenntnis ist anders. Das ist alles so klar geschrieben. Und auch das Geheimnis Epheser 2, 11 und Folgeverse, dass die Gemeinde aus Juden und Heiden besteht. Darum gibt es auch keine Judenchristen. Wenn ein Jude sich bekehrt, ist er zum Leib Christi gehörend. Es gibt auch keine Heidenchristen. In dem Moment, wie ich mich bekehrt habe, war ich kein Heide mehr. Dann war ich ein Gläubiger. Und die Bibel sagt, das waren Geheimnisse im Alten Testament, Epheser 3, 4. Woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass das im Alten Testament alles nicht geschrieben steht? Paulus sagt, Epheser 3, 4, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Das war das Geheimnis. Nämlich die Heiden Miterben und zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Dass der Leib Christi aus Juden und Heiden besteht, das war das Geheimnis. Darum haben die Propheten die Gemeinde nicht gesehen. Sie haben den Erlöser gesehen, sie haben die Rettung gesehen, sie haben das Blut Jesu gesehen, sie haben das tausendjährige Reich gesehen, aber sie haben die Gemeinde nicht gesehen. Und alle diese Dinge weiß ich nur aus der Bibel, sonst weiß ich gar nichts. In 1. Korinther 3, 16 steht, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Entschuldigung, fühlst du, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist? Die Bibel sagt, du bist einer. Was ist im Tempel, wo der Heilige Geist ist? Der Heilige Geist wird symbolisiert im Alten Testament durch die Schechina. Schechina war die Wolke- und Feuersäule, die vor Israel rausging. Wenn Gott sich in der Stiftshütte ins Allerheiligste begeben hat, auf die Bundeslade, dann kam die Schechina, die Wolke- und Feuersäule, hat sich auf die Stiftshütte gesetzt, aufs Allerheiligste und dort auf die Bundeslade und dort auf den Sühnedeckel. Römer 3, 25 sagt, der Herr Jesus ist der Sühnedeckel. Wenn der Heilige Geist da ist und ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin und den richtigen Stand habe, dann ist in meinem Tempel, in meinem Herzen, der Heilige Geist da, der nur eines tut, der im Zentrum, der nur eine einzige Tatsache hat, der Herr Jesus, dann ist mein Herz vom Herrn Jesus völlig beherrscht und er brennt in mir. Woher weiß ich das? Nur aus der Schrift. Ich fühle das nicht. Epheser 1, 17 bis 19, genauso total. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Vollerkenntnis seiner selbst. Sagt die Bibel, du brauchst Erleuchtung durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes. Erleuchtet die Augen eures Verständnisses, nicht meiner Intelligenz, mein geistlicher Verständnis, damit ihr wisst, ich hätte geschrieben, damit ihr fühlt. So ist der Mensch will fühlen. Er sagt, damit ihr wisst, ich brauche geistliche Erleuchtung, um zu wissen. Ist die meisten Leute nicht klar. Du brauchst Erleuchtung durch den Heiligen Geist, um zu wissen, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum seiner Herrlichkeit, seines Erbes im Himmel ist. So lese die Gläubige die Stelle. Wisst ihr, was da steht? Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was schon drin ist. Was du jetzt hast, was jetzt in dir drin ist, dazu brauchst du Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Jetzt sagt die Bibel, die wir glauben, im nächsten Vers, wenn du das glaubst, was der Herr dir offenbart, dann sagt er, dann werden überwältigende Kraftwirkungen ausgelöst werden, die dazu wirksam sein, dass du dich völlig kontrollieren kannst. Aber das wirst du alles nicht erleben, wenn du nicht weißt. Das wirst du alles nicht erleben, wenn du nicht die Bibel liest. Das wirst du alles nicht erleben, wenn du nicht durch den Geist des Glaubens zustimmst. Und das wirst du alles nicht erleben, wenn du nicht das so glaubst, dass du wirklich davon ausgehst und erwartest, dass das jetzt passiert. Und dann passiert's. Aber das geht alles, warum Gott es so gemacht hat, ich weiß es nicht. Er hat es über Wissen gemacht. Und zwar über Wissen, das er mir durch die Bibel mitteilt. Er sagte 1. Korinther 2, 12, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern der Geist, der aus Gott ist. Das ist der Geist der Sohnschaft. Sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Die Wirkung des Heiligen Geistes hat Großteil nur den Zweck, uns klar zu machen, uns wissensmäßig beizubringen, was die Erlösung für mich persönlich heißt. Ist euch klar, was das bedeutet? Es war mir lange nicht klar, aber inzwischen ist mir das völlig klar. Das ist der Tod jeder Religion. Religion ist immer das, was der Mensch denkt. Damit ist jede Religion tot. Gott gibt es jetzt vor mit seinem Wissen. Ich stimme im Geist zu. In meinem Geist stimme ich seinem Geist zu und dem, was er mir wissensmäßig gibt. Und dann wirkt es. Das ist der Tod aller Gruppe. Das ist eigentlich, dann bleibt nur übrig Leute, die das alles glauben und wissen. Und dann sagt er zum Beispiel 1. Korinther 5, 6, das ist auch was, was uns nicht klar ist. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht? Es kommt wieder eine Falle. Immer wenn es heißt, wisst ihr nicht, dann ist eine Falle. Wisst ihr nicht? Oder andersrum. Ein ganz wichtiges Wissen, wo der Teufel uns eine Falle stellt, so muss man sagen. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Sauerteig ist Sünde. Das heißt, wenn du mit der Sünde spielst und ein bisschen mit der Sünde rummachst, macht sie dich kaputt. Das fühlst du ja nicht. Du sagst, ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn ich hier jetzt nicht so korrekt bin. So ist der Mensch. Er fühlt, dass es nicht so schlimm ist. Aber die Bibel sagt, wenn du Sauerteig lässt, frisst er dich auf. Das ist eine Mitteilung. Ich muss nur glauben. Er schützt mich durch Wissen. Er sagt natürlich auch noch wunderbare Dinge, die jetzt nichts mit der Erlösung zu tun haben. Er sagt zum Beispiel, wir werden die Welt richten, wir werden die Engel richten. 1. Korinther 6, ab 2. Das ist ungeheuer. Wir werden die Welt und Engel richten. Da brauchst du jetzt kein Komplex haben. Manche sind, vor allem wenn Midlife Crisis kommt, das sind die Männer ganz schlimm. Aber ich habe jetzt was festgestellt. Jetzt fängt das bei den Frauen auch an. Ich habe jetzt festgestellt, wie Frauen plötzlich mit 50 oder 60 ihren Mann sitzen lassen und in die Welt geht und sagen, jetzt muss ich nachholen. Das haben früher die Männer gemacht, das machen die Frauen auch. Du hast überhaupt nichts versäumt. Weißt du warum? Und wenn du sagst, meine Stellung ist zu gering, ist doch egal. Du musst nur noch ein bisschen warten, so alt wirst du nämlich nicht. Du musst nur noch ein bisschen warten, dann wirst du die Welt und die Engel richten. Was denkt er, was das für eine Herrlichkeit ist? Dann kannst du doch jetzt hier ganz entspannt sein und sagen, was hier passiert ist, zuerst mal zweitrangig, weil ich werde die Welt und die Engel richten dürfen. Woher weiß ich das? Aus der Bibel. Ich weiß es. Aber ist euch jetzt etwas aufgefallen? Alles dieses Wissen hat eine bestimmte Komponente. Also alles dieses Wissen hat einen Hintergrund. Und zwar, es steuert mein Verhalten. Das ist nämlich das, was Gott will. Meine Reaktion und mein Verhalten wird davon abhängig sein, ob ich das, was er sagt, wisst ihr nicht, oder wir wissen, ob ich das annehme, dass es so ist und mich draufstelle und alles andere wegwerfe. Wenn ich das mache, dann wird sich mein, gesamtes Leben verändern. Er redet dann über das, wie man die Gläubigen im Dienst versorgen soll und alles. Korintherbrief ist schon interessant, aber ganz wichtig, ist mir 1. Korinther 9, 24, wisst ihr nicht, es kommt wieder so eine Falle, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass er ihn erlangt. Jeder aber, der sich im Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, sonst kriegt der Siegeskranz nicht. Wisst ihr, das sind die Bedingungen für die Nachfolge. Wisst ihr, mir haben immer erklärt, du bist ein Spinner. Ah ja, Karl Hermann, du hast halt übertrieben. Ein Kollege hat einmal zu mir gesagt, du warst der Schlimmste in der Welt, jetzt bist du der Schlimmste bei den Frommen. Das ist nicht ganz richtig. Die Bibel geht davon aus, ich bin Sklave Jesu Christi. Das, was der Herr mir sagt, habe ich zu tun. Und wenn das bedeutet, dass ich nicht bürgerlich bestimmte Dinge preisgeben muss, und dann wird jetzt ein Bruder gesagt, ich komme in die Versammlung an dem Tag, ich komme an dem Tag auch in die Versammlung und an den anderen Tagen komme ich nicht, ich muss schrauben. Wer hat recht? Das muss ganz anders heißen. Gott entscheidet, ob ich schraube oder ob ich in die Versammlung gehe. Und wenn Gott sagt, geh in die Versammlung, dann kann ich nicht schrauben. Bei mir hat er halt gesagt, halt Versammlung, treib Reich Gottes, und dann konnte ich halt nicht schrauben. Hat bestimmte Nachteile, das gebe ich offen zu, menschlich. Dann kommen Leute zu mir und sagen, ach, du lebst so bescheiden. Dann sage ich habe anderes zu tun, als die Welt zu treiben. Wisst ihr, und das ist das, wo die Bibel ganz einfach sagt, wisst ihr es denn nicht? Die Regeln gibt Gott vor, ich bin Sklave, er entscheidet. Die Bibel sagt, wenn Gott jemand sagt, du darfst reich sein, dann ist das okay. Wenn Gott sagt, du musst in dem bleibe, wie du bist, und da musst du das durchziehen, und jetzt musst du mir dienen in diesem Rahmen, dann muss ich mich nach dem halten. Wisst ihr, er gibt die Rahmenbedingungen vor, doch nicht ich. Wisst ihr, wir denken immer menschlich, immer so wie die anderen. Wir wollen sein wie der Rest dieser Welt, das ist falsch. Da geht die Bibel weiter und sagt, Das fühlst du auch nicht. Manchmal hast du den Eindruck, es ist anders. 1. Korinther 11, 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann ist aber das Haupt der Frau. Gott aber das Haupt des Christus. Kann man das falsch verstehen? Ich meine, es ist nicht nur Mann, Frau. Ich meine ja Gott, Christus. Das ist doch eine ganz klare göttliche Hierarchie bis hinein ins Menschliche. Gut, dann werden die Leute raffiniert und sagen, ja, der Mann ist das Haupt, aber die Frau ist der Hals, der den Kopf dreht. Versteht ihr? So ist der Mensch, hinterhältig, raffiniert. Das sind klare Aussagen. Dass jetzt der Endzeitgeist alles auf den Kopf stellt, ist halt so. Aber wisst ihr, die Bibel teilt uns Hierarchie mit. Sie sagt uns klipp und klar, warum? Und jetzt muss ich das einfach annehmen. Und er sagt auch, du musst wissen, dass das, was du tust, nicht vergeblich ist. 1. Korinther 15, 58. Es ist nicht vergeblich. Wisst ihr, ich will manchmal und denk, wer denkt, wirft es zu meiner Frau schon gesagt haben, oder sie sagt manchmal laut zu mir, ach komm, dir hört keiner zu. Oder das kannst du bleiben, laut das Heft wieder aufzulegen, liest ja doch keiner. Gell, hat sie ja teilweise recht. Wisst ihr, aber das ist doch völlig egal. Sondern du musst es tun, wenn Gott es sagt, und dann ist es nicht vergeblich. Jetzt musst du glauben, dass es nicht vergeblich ist. Selbst wenn dein Verstand sagt, es ist vergeblich. Wisst ihr, manchmal habe ich Krieg zwischen dem, was Gott sagt, und meinem Hirn. Ganz ehrlich. Wenn mein Hirn was anderes sagt. Dann musst du meinem Hirn sagen, still. Du hast gerade nichts zu sagen. Gott sagt, es ist nicht vergeblich. Alles, was du tust fürs Reich Gottes, ist nicht vergeblich. Wisst ihr, jetzt musst du auch den geistlichen Kampf von dem her beleuchten. Epheser 6, da ist ja der geistliche Kampf ganz dramatisch beschrieben. Da ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Du wirst belohnt werden, es ist nicht umsonst. Wisst ihr, der Teufel kommt immer und sagt, hör doch auf. Was denkst du, wie oft das zu mir schon gesagt hat? Ich hatte schon Phase, wo ich am liebsten alles hingeschmissen hätte. Es ist doch umsonst. Guck her, das dankt dir keiner, es hat keinen Wert, zuhören tut auch keiner, es verpulvert, du hättest jetzt viel schönere Sachen tun können. Jetzt ist der Teufel. Aber Gott sagt was ganz anderes. Er sagt, du wirst belohnt und es ist nicht vergeblich. Wisst ihr? Und manchmal lässt er dir auch ein Stück von dem erleben. Ich erlebe es immer wieder, wo Leute kommen plötzlich. Und dann sage ich, ah, war es doch nicht umsonst. Wo ich gar nichts gedacht habe. Wisst ihr, du musst nur glauben, was die Bibel sagt, dann schmeißt du nie etwas hin, sondern dann greifst du frontal an. Und das ist das, was Gott will. Menschlich sind wir schon schwache Geschöpfe, das Schwäche. Wir sind schwache Geschöpfe, die hier anfällig sind. Wenn du nicht weißt, wenn du nicht glaubst, wenn du nicht das nimmst, was Gott sagt, dann wirst du ein Spielball von deiner Umgebung, von deinen Gefühlen, von deiner eigenen Vorstellung. Du musst das alles wegtun. Du musst ihm glauben, dann zieht er durch. Kolosser 2, 1. Ich will, dass ihr wisst. Er sagt, ihr müsst es wissen, welch großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea. Und dann erklärt er nochmal, Gewissheit des Verständnisses, Vollerkenntnisses der Geheimnisse Gottes. Es ist ein Kampf. Du musst manchmal die Leute sagen, es ist ein Kampf, dass das sich durchsetzt. Das ist ein geistlicher Kampf, das muss man wissen. Kolosser 4, 6, ich fühle das nicht, das muss da sein. Und dann erklärt er, wenn der Kolosser 4, 6 zum Beispiel liest, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Entschuldigung, ist das ein Geheimnis? Ist das eine Kunst? Wer hat jetzt recht? Der Gläubige, der eher zurückhaltend ist, vielleicht sogar feig, oder der aggressiv jeden anredet, jedem ein Traktat reindrückt und ihn fast am Kragen packt. Wer hat recht? Beide haben nicht recht. Die Bibel sagt nämlich was ganz anderes. Sie sagt, aggressiv geht gleich mal gar nicht. Sie sagt, wandelt mit Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Seid bereit, Zeugnis zu geben. Sie sagt praktisch, du musst alle Zeit bereit sein, Herr Jesus zu bezeugen. Das heißt, es muss glasklar sein, auch am Arbeitsplatz, es muss glasklar sein, dass du ein Gläubiger bist. Und dass du jederzeit bereit bist, Rechenschaft zu geben, aber du musst die Leute nicht dauernd behargen, das musst du nicht. Wisst ihr, ich habe Leute, die behargen sogar mich, ja, Mann, der schickt mir meine eigene Predigt, ich soll sie mir bitte anhören. Ja, der meint's gut. Er meint nicht einmal, dass ich es nicht tue, sondern er meint es gut. Er sagt, das musst du anhören. Dann sage ich, Entschuldigung, das habe ich selber gesagt. Ihr versteht, so ist der Mensch.
1. Thessalonicher 2,5.
Also ihr merkt, da wäre jeder Punkt wäre ein Thema für sich. Ich will es nur abreißen. 1. Thessalonicher 2,5. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht und so weiter. Es muss noch Wissen geben, das geht nur über das hinaus. Man muss vom Verantwortlichen im Reiche Gottes wissen, wo man dran ist. Zum Beispiel sind Leute gekommen und gesagt, völlig entsetzt, du predigst immer noch gleich wie vor 30 Jahren. Und ich sage, wenn es die Wahrheit ist, kann ich nichts anderes predigen. Es reift zwar aus, es kommen neue Gedanken hinzu, aber der Grundsatz muss gleich sein. Du musst auch ganz klar wissen, ist einer hinterm Geld her? Ich habe Gläubige gesehen, die haben Geld eingesammelt in den Versammlungen mit Wascheimern, mit Putzeimern. Ich habe Leute gesehen, die sind vor eigener Ehre fast krepiert. Du musst wissen, das ist auch ein geistliches Wissen, wie du mit jemandem dran bist. Ist er jemand, der echt ist? Ist er jemand, der Gott dient? Hinter was ist er her? Das musst du wissen. Das heißt jetzt für alle, die verantwortlich sind, das ist so, geht sogar so weit, jemand, der Kinderstunde macht. Die Kinder müssen wissen, wo sie mit dir dran sind. Ihr müsst wissen, wo ihr mit mir dran seid, was ich will. Ihr müsst wissen, im Reich Gottes, was ist mit dem los? Das ist ein geistliches Wissen, das ist wichtig. Man muss berechenbar sein. 1. Thessalonicher 3,3. Damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Wir werden durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14, 22. Ich muss die Leute sagen, Trübsal ist normal. 2. Timotheus 3,12 sagt, jeder, der gottselig leben will, kriegt Ärger. Wisst ihr, das sind Dinge, die musst du wissen, die fühlst du doch nicht. Du sagst, oh, wieso geht's mir als Gläubiger so dreckig, wieso geht's meinem Nachbar, der so unmöglich ist, so gut. Versteht ihr? Ist menschlich. Du musst sagen, es ist so, weil ich zum Reich Gottes gehöre. Bin Krieger, gehört zu einer Truppe. Das ist gerade Krieg. Entschuldigung. 1. Thessalonicher 4,2 sagt, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Woher weiß ich, dass der Herr Jesus nach der Auferstehung den Aposteln genau gesagt hat, was sie aufschreiben sollen? Woher weiß ich, dass die Apostellehre aus Apostelgeschichte 2,42 die Lehrbriefe in Wirklichkeit die Lehre Jesu ist, das er ihnen diktiert hat? Aus der Schrift. Das ist die Auslegung von der gesamten Bibel. Das ist nicht irgendeine fixe Idee, sondern steht in der Bibel. Ich weiß das, weil die Bibel sagt, es ist so. Wieso? Und dann gehst du menschlich völlig anders vor und streitest auch nicht mehr, das ist ja sinnlos. Und jetzt kommt etwas, das hat mich getroffen. 2. Thessalonicher 3,7. Ihr wisst ja selbst, sagt er, wie ihr uns nachahmen sollt. Entschuldigung. Ich bin da gestanden vorm Spiegel des Wortes Gottes und sag, weiß ich wirklich, wie ich der Paulus nachahmen soll? Sind wir ehrlich, weißt du, wie du den Paulus nachahmen sollst? Die Bibel sagt, du weißt es. Wenn ich jetzt das lese, muss ich sagen, nee, ich weiß nicht. Jetzt muss ich hingehen, wie ein kleines Kind, sagen, Herr Jesus, zeig es mir. Du sagst, du gibst Offenbarung durchs Wort Gottes. Jetzt lass es mich erkennen. Und dann liest du nochmals Apostelgeschichte, Paulus. Dann liest du seine Briefe. Und dann kriegst du langsam ein Bild, was du tun musst. Gott gibt dir dein übernatürliches Wissen. Und sobald du es tust, hast du diese Bibelstelle erfüllt. Aber wisst ihr, wir lesen da drüber. Oh, wir wissen ja, wie wir den Paulus nachahmen sollen. Also, denkt kein Mensch drüber nach. Kein Mensch stoppt. Das ist das Problem. Ich habe noch nie jemand Prediger gehört über den Vers. Mir fällt immer auf, in letzter Zeit, über welche Verse predigt nie jemand. Das sind alle die heiße Eisen, wo keiner dran will. Wisst ihr? Eigentlich ist einfach. Aber Jakobus, der ja ein bisschen anders vorgeht wie die anderen Apostel, ich habe mir beim Jakobus bloß einen Satz gemerkt, Vogel friss oder stirb. Jakobus erklärt gar nichts, überhaupt nichts. Der knallt es dir einfach vor die Nase und sagt, es ist so. Jakobus 1,3. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Der erklärt dann ganz genau, was das alles bewirkt. Er sagt, du weißt doch, dass das so ist. Ja, weiß ich es wirklich? Jakobus 3,1. Werde nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Das heißt, ich weiß jetzt, wenn ich lehre und nicht die Wahrheit sage und was Falsches sage, wird Gott mich strenger richten wie euch. Ist euch das klar?
Das musst du wissen. Wenn Leute sagen, ja, vielleicht habe ich die Lehrgabe, ich sage, wunderbar, wenn du sie hast, lies Jakobus 3,1 und dann überleg, ob du sie hast. Wisst ihr, das sind Konsequenzen, wo die Bibel ganz klar ist. 4,4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, hier ist wieder eine Falle, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich Gott zum Feind. Wir wissen, dass die Welt gefährlich ist. Entschuldigung, Großteil empfinden wir doch, dass die Welt schön ist, oder? Wollen wir doch kein frommes Theater machen. Die Gläubigen empfinden manchmal die Welt als schön. Bis sie Gott stilllegt, dann empfindet sie es oft nicht mehr als schön. Aber die Bibel sagt klipp und klar, ist ganz gefährlich, kostet dich der Kopf. Und dann sagt er natürlich 1. Petrus 1,18, wir wissen, dass wir die Lösung haben durchs Blut. Das köstlichste Wissen, das ich überhaupt in der Schrift finde, ist das, was Jesu Blut wirkt. Dass das Blut Jesu mich reinmacht von jeder Sünde, was für Herrlichkeit. Aber er sagt ja in 2. Petrus 3,15, wir wissen um die Verführung. Und im 1. Johannes 2,20 sagt er, wir wissen alles. Entschuldigung, wissen wir alles? Ja, wo ist das alles? In der Bibel würde ich wirklich zustimmen, mich dauernd dem Heiligen Geist öffnen, würde ich alles wissen. Er sagt zum Beispiel, weißt du nicht, dass wenn jemand seinen Bruder hasst, das ewige Leben nicht in ihm ist? Dauernd. Da kann ich sagen, ich kann ganz klar sagen, der ist nicht wiedergeboren, der einen Hass hat gegen andere. Wenn er das dauernd hat, dann ist der Beweis, dass er nicht wiedergeboren ist. Woher weiß ich das? Von der Bibel. Und so kannst du durchgehen, Beweise, dass man wiedergeboren ist, Beweise, dass man nicht wiedergeboren ist, Gebetserhörung. Wir wissen, wenn jemand im Wille Gottes bittet, dann wird er es bekommen. Das weiß ich, das fühle ich nicht, ich muss glauben. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, allen zum Besten dient. Glaubst du das? Wenn du denkst, dass dir es nicht zum Besten dient, dann musst du umgekehrt fragen, liebe ich ihn nicht? Vielleicht ist das der Grund. Sobald du ihn liebst, dient dir alles zum Besten. Wir wissen um die Auferstehung. Wir wissen, dass wir sein werden wie er. Das weiß ich alles nur aus der Bibel. Und was mir am meisten mitpackt hat, ihr kennt die Geschichte in Johannes 9 von dem Blindgeborenen, wo die Pharisäer kommen, wo er sagt, wir wissen, dass Gott auf der Ungerechte nicht hört, sondern nur jemand, der Gott dient. Ein Blinder schlägt ein Pharisäer durch geistliches Wissen. Das hat mich getroffen. Ein Blinder schlägt jemand, der so ein Kaliber war wie ein Pharisäer, schlägt er mit biblischem Wissen. Emmaus Jünger, brannte nicht unser Herz. Der Herr Jesus, wer Gottes Wort hört und tut. Und dann sagt die Bibel in Offenbarung 3, 8 und 10, wenn du das Wort bewahrst, wirst du bewahrt. Es war jetzt eine Zumutung. Ich habe euch die Bibelstelle um die Ohren geschlagen. Das weiß ich. Ich wollte nur eines erreichen. Lest nie mehr drüber, wenn ihr in der Heiligen Schrift lest, wir wissen oder wisst ihr nicht. Wenn der steht, wir wissen, dann ist das der Normalfall. Dann kannst du kontrollieren, ob du normal bist. Wenn du es nicht weißt, wird es Zeit, dass du betest. Herr, zeig es mir. Wenn dann steht, wisst ihr nicht, dann musst du doppelt aufpassen, dann ist eine Falle vom Teufel. Wenn du hier nicht zum Wissen kommst, gehst du in die Falle. Wisst ihr, und wir haben den Geist des Glaubens. Wir können alles, was uns der Herr zeigt, einfach im Glauben annehmen, dann wird es wirksam. Ich würde jetzt, wenn ich einen Vortrag auf der Bank gehabt hätte, hätte ich meine Zuhörer gesagt, ihr seht, wir haben viel zu tun. Das Problem. Wir haben viel zu tun. Wisst ihr, was heißt fürs Bibellesen, mit dem ich schließe? Ich habe einfach eine Bitte, ich sage sie mir selber, richte bitte auch mich, lest nicht mehr drüber. Lest nicht über solche dramatische Formulierungen drüber. Wisst ihr nicht, wir wissen, lest nicht drüber. Sondern bleib stehen und dann überleg dir eiskalt, ist es bei mir so? Wenn nicht, dann schrei zum Herrn, dass Epheser 1,17 und 18 geschieht, dass es dir durch den Heiligen Geist offenbart. Und dann musst du es tun und dann kommt die Erlösung zur Wirksamkeit. Ich glaube, dass wir so die Endzeit überleben. Ich möchte beten. Jesus, du bist der Schöpfer, der Vater im Himmel hat dich vor irgendeiner Zeit, bevor irgendetwas war, hat er dich aus dieser herrlichen Lichtswelt hervorgehen lassen, um diese ganze Schöpfung zu schaffen. Später, um als der Engel des Herrn im Alten Testament als der Gott Israels im Alten Testament zu erscheinen, dann um in Bethlehem geboren zu werden durch dieses Wunder der Jungfrauengeburt, um uns zu erlösen. Du bist gekommen, du hast uns eine wunderbare Tatsache gegeben, du hast uns das Wort Gottes gegeben. Du warst selber Mensch wie wir, du kennst unseren ganzen inneren Menschen, du weißt, wie wir reagieren, wie wir sind. Und darum hast du uns dieses kostbare Wort durch den Heiligen Geist inspiriert gegeben. Du hast uns gezeigt, dass ganz viele Dinge nur über dieses geistliche Wissen gehen. Jetzt hilf uns, dass wir wirklich sagen können, wir wissen. Und dass man nie mehr von uns sagen muss, wir wissen nicht, wisst ihr nicht. Gib uns einfach Gnade. Du weißt, wo jeder von uns steht. Ich bitte dich einfach, dass du dich erbarmst und uns neu in die Spur bringst. Dafür danke ich dir. Amen.